In 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist die Liebe. Und das ist wahrscheinlich eine der oder die wunderbarste und für uns auch schönste Botschaft in der Schrift, Gott ist Liebe. Weiter oben heißt es, oder weiter in den Versen danach, dass Christus eben die Manifestation dieser Liebe ist. In Christus nimmt Gott uns Unwürdige an, in Christus gibt Gott uns das Allerwertvollste, was er hat, und das, was wir am meisten brauchen. In Christus haben wir jeden geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Und das, obwohl dieses Geschenk zuerst von uns allen verachtet wurde. Gott ist Liebe und zeigt uns diese Liebe in Christus. Und eine Predigt würde nicht reichen, um dieses Thema zu entfalten. Aber darum soll es halt auch nicht gehen. Sondern darum, dass diese Wahrheit, so wunderbar sie ist, oftmals zu falschen Schlüssen missbraucht wird, nämlich indem diese Liebe Gottes zu einer ziemlich, indem Gott ein ziemlich menschliches Liebesverständnis angelastet wird und übrig bleibt ein harmloser und nicht mehr wirklich heiliger Gott. Und um das zu belegen, dass das heute ein Problem ist, was sich natürlich klar ist, aber um es zu vergegenwärtigen, möchte ich kurz einen kleinen Abschnitt aus diesem Blatt des Evangelischen Pfarrerverbandes Deutschlands vorlesen. Überschrieben ist es mit Gott straft nicht. Eine Anregung zum Gespräch. Der strafende Gott hat vermutlich in der Geschichte der Religion mehr Unheil angerichtet als sonst etwas. Er wurde millionenfach missbraucht für eigene Machtoptionen, hat Menschen zerstört, seelisch und körperlich, die sich von ihm bestraft gefühlt haben, und sicher hat er auch viele vernünftige Lösungsansätze verhindert oder gar nicht erst denkbar werden lassen, weil man ja eine gute Erklärung hatte. Die Strafe Gottes. Nicht nur, dass man heute weiß, welcher pädagogische Unsinn sich dahinter verbirgt. Ich bin der festen Überzeugung, nach 60 Jahren Bibellesen, dass dort nirgendwo etwas von einem strafenden Gott steht. Man hat es sicher gern so übersetzt, dass man es so hat lesen können, weil viele Menschen, die an der Übersetzermacht saßen, weil es ihnen nützlich war. Aber spätestens seit Jesus hätte es allen klar sein müssen, dass Gott nicht straft. Was ist Strafe? Strafe ist ein unreifes signalisierendes Machtinstrument, das zur Ahndung einer Ordnungsverletzung eingesetzt wird, damit ein Verletzer durch schmerzliche Erfahrung lernt, in der Ordnung zu bleiben. Strafe ist somit eine Negativverstärkung. Ich zeige dir, was du falsch gemacht hast. Ich lasse dich spüren, dass etwas nicht richtig war in deinem Verhalten. Du bist fehlerhaft und ich lasse es dich spüren. Es ist längst und hinreichend erforscht, dass dies nur scheinbar und kurzfristig der Autorität des Strafenden nützt, aber nicht dem Bestraften und auch nicht der Sache. Es erzeugt Angst statt Einsicht, es erzeugt Gegendruck statt Kooperationsbereitschaft. Es verletzt, statt zu motivieren. Kurzum, es ist völlig nutzlos für die Sache, kontraproduktiv für ein gerechtes und gleichberechtigtes Zusammenleben und ausschließlich für den Strafenden von einem vermeintlichen Vorteil. Strafen ist deshalb nicht nur miserabel, sondern langfristig auch völlig sinnlos. So viel zur Kirche, die aus der Reformation entsprungen ist. Das Evangelische Pfarrerblatt. Also es geht noch weiter, ich lese das nicht alles. Der Hauptteil bildet eine ziemlich haarsträubende Auslegung der ersten Mose-Kapitel, die nicht weiter an den Haaren herbeigezogen sein könnte. Und natürlich möchte ich niemanden hier vorwerfen, auch nur annähernd in diese Richtung zu denken. Aber vom Denksystem her schon. Nämlich, dass man Gott verharmlost. Indem man sich denkt, Gott würde nicht strafen. Resultat davon ist, man fürchtet sich nicht mehr zu sündigen. Dass man sich im Moment der Versuchung Dinge sagt wie, Gott wird mir ja sowieso vergeben. Oder Gott sieht das sicher nicht so eng. Und um diesem Trugschluss zu entgehen, lohnt es sich, auch wenn die meisten Christen hauptsächlich gerne im Neuen Testament lesen und das auch berechtigt ist, auch immer wieder ins Alte Testament reinzuschauen. Und das tun wir heute wieder, denn ich befinde mich ja momentan beim Predigen im Buch Maleachi. Und dort soll es halt weitergehen in Malachi 2, den Versen 1 bis 9. Und ich möchte gleich von vornherein einem versuchen entgegenzuwirken. Mein Ziel heute soll nicht sein, ein Bild von einem furchteinflößenden Gott zu vermitteln, dem man am liebsten nicht mal über den Weg laufen würde. Und dem man am liebsten sein Leben lang aus dem Weg gehen würde. Und ich will auch in keiner Weise die Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, schmälern über die Liebe Gottes und was uns in Christus ist und gibt. Aber ich will zeigen, dass eine gesunde Gottesfurcht beinhaltet, in manchen Bereichen tatsächlich Furcht vor Gott zu haben. Das lernen uns die heutigen Verse. Nämlich, wenn du versucht bist, tief in irgendeine Sünde abzurutschen. Genau. Und das werden wir heute hoffentlich lernen. Kurz nochmal, weil es immer so lange Zwischenräume dazwischen sind, in denen ich über dieses Buch predige. Nochmal zur Einleitung. Malachi ist der letzte Prophet zur Zeit des Alten Testaments. Danach kommen 400 Jahre Pause, bis Johannes der Täufer auftritt. Malachi hatte, wie alle Propheten, zuallererst die Hauptaufgabe Israels, ihre Sünden vorzuhalten und sie an das Gesetz zu erinnern, das sie fahren gelassen haben. In den ersten 5 Versen hatten wir gesehen, dass Gott eben widerspricht, er würde sein Volk nicht lieben, er bekräftigt seine Liebe zu ihnen und seine Treue zu seinem Bund, um danach anzufangen, ihnen zu sagen, dass sie ihn nicht ehren, wie sie sollten, und dass sie den Bund verletzen. Das begann in Vers 6, haben wir uns angeschaut bis Vers 14 und geht nun weiter in Kapitel 2, insgesamt bis Ende Kapitel 2. Und danach kommt es noch scheibchenweise auch noch, aber speziell in diesem Bereich. In den Versen 6 bis 14 hat Gott ihnen das speziell darin gezeigt, dass sie ihm schlechte und billige Opfer bringen, nämlich Kranke und Blinde und Geraubte, was nach dem Gesetz erstens verboten war und zweitens und eben deshalb verboten war, weil man damit Gott eben das Billige und Unwerte gegeben hat und somit das Instrument der Anbetung zu einem Instrument der Verachtung geworden ist, nämlich das Gottesdienstsystem. Und deshalb sagt Gott auch daraufhin in Vers 10, Kapitel 1, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Das hält Gott von diesem minderwertigen Gottesdienst. Das so viel zum letzten Mal. Und der heutige Text ist die Fortsetzung dieses Abschnitts. Und zu Beginn möchte ich den jetzt einmal vorlesen. Malachi 2, die Verse 1 bis 9. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Herrscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscharen. Darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Das ist der Text, den ich heute betrachten möchte. Aufgeteilt habe ich ihn mir in die ersten 3 Verse, wo steht, wie Gott sie straft, und in dann die Verse 4 bis 9, wo steht, warum Gott sie straft. Und wir beginnen eben nun mit den ersten 3 Versen, in denen diese harten Strafdrohungen Gottes an die Priester ausgestoßen werden. Zu Beginn richtet er sich jetzt erstmal wieder speziell an die Priesterschaft. Das hatte er schon in Vers 6 getan, also der erste Abschnitt über die Opfer. Allerdings ging es dann später, vor allem in Vers 14, dann doch auch mehr um die Israeliten aus dem Volk, die die Opfer zum Tempel brachten. Und jetzt schwenkt er quasi wieder zurück und sagt, so, und jetzt geht es wieder genau speziell um euch, um die Priesterschaft. Wir sehen dabei auch ein Muster, um darauf nur kurz aufmerksam zu machen, oft in den Propheten, auch was jetzt hier raussticht, dadurch, dass sehr viel und zuerst das Gerichtswort an die Priester geht, nämlich dass Gottes Gericht von innen nach außen ergeht. Die, die ihm am nächsten stehen, bekommen zuerst das Gericht und die Strafe. Und die Priester, mit denen natürlich Gott am meisten identifiziert wurde, brachten dadurch auch die größte Unehre über ihn, wenn sie ihn eben nicht verehrt hatten. Und dadurch trifft sie auch zuerst jetzt hier das Gerichtswort und die härteste Strafe. Und noch vielleicht dazu, dadurch, dass sich das Ganze speziell an die Priester wendet, kann man auch die Anwendung zuallererst, nicht nur, aber zuallererst auch auf geistliche Leiter beziehen. Nicht nur, jeder von uns muss sich davon angesprochen fühlen, aber speziell gilt eben auch heute, die Leiter sind die, die zuerst das Gericht oder das Gerichtswort hier hören. Weil eben auch ihr Dienst und ihre Verantwortung mit der Verantwortung der Priester am ehesten übereinstimmt. Genau. Er beginnt damit zu sagen, also und nun ihr Priester, er richtet sich an die Priester, dieses Gebot gilt euch. Dieses Gebot, welches Gebot? Ja, es folgt danach irgendwie kein Gebot. Das ist erstmal seltsam, wenn man das liest. Ging zumindest mir so. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Die erste, dass eben er das meint, was implizit im nächsten Satz steht. Nämlich, er sagt, wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, also euch gilt das Gebot, meinem Namen die Ehre zu geben. Stimmiger und mit der Satzkonstruktion übereinstimmender wäre es aber so zu verstehen. Man kann das Wort nämlich auch so deuten, dass es bedeuten würde, dieser Erlass gilt euch. Also der Erlass, dass sie, wenn sie das nicht tun, diese Strafe erfahren. Für jemanden, der mitschreibt, eine Referenzstelle dazu wäre Nahum 1,14, wo eben dieses Wort so gebraucht wird. Also er sagt ihnen damit, über euch erlasse ich jetzt diese Strafdrohung. Wenn ihr das nicht tut, dann wird das kommen. Nur um hier die Grammatik ein bisschen vielleicht zu klären. Genau, das Gebot. Was folgt, sind 5 angedrohte Strafen Gottes an die Priester. Aber zuerst nennt er ihnen noch die Bedingungen, wie wir schon gesehen haben. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben. Damit greift er auch wieder den Gedanken von Vers 6 auf. Es geht darum, sie ehren Gott nicht. Zuerst hat er das Beispiel der Opfer genommen, aber das ist nur ein Teil, sondern sie haben eigentlich ihren kompletten Dienst korrumpiert. Sie haben von ganzem Herzen Gott nicht geehrt und daraus eben alles getan, was sie eben taten. Schlecht gelehrt, falsch gelehrt, Gottes Gebot nicht gehorcht, schlecht geopfert. Was man eben alles tut, wenn man Gott nicht die Ehre gibt. Genau. Nicht nur die Opfer. Sie haben ihn nicht gefürchtet, wie er es von ihnen fordert und er es auch von ihnen verdient. Allerdings können wir auch an dieser Stelle noch bemerken, dass es, auch wenn das hier ein sehr harter Text ist, immer noch Ausdruck von Gottes Gnade ist, dass er sie immer noch zur Umkehr ruft. Dürfen wir nie vergessen. Die Propheten reden sehr hart, aber dass Gott sie überhaupt sendet und nicht einfach die Strafe bringt, ist immer Ausdruck von Gottes Gnade. Gott ruft zur Umkehr. Was anderes, worauf ich vorher noch aufmerksam machen möchte, etwas, das immer wieder in diesem Text und in diesem ganzen Buch eingestreut wird, dass Gott immer wieder daran erinnert, wer sagt das hier eigentlich? Er sagt, wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscher. Spricht nicht irgendjemand. Spricht der Herr der Herrscher, der himmlischen Herrscher. Und wenn wir uns das vorstellen, in 2. Könige wird ja allein schon beschrieben, dass ein Engel in einer Nacht 185.000 Mann der Assyrer tötet. Und er sagt hier, er ist der Herr der himmlischen Herrscher. Also das ist in der Regel gemeint mit Herr der Herrscher, die himmlischen Herrscher. Und es muss auch ein Bild in ihnen damals projiziert haben, nämlich wahrscheinlich wird es für sie nichts Furchteinflößenderes gegeben haben, als zu sehen, wie eben die feindlichen Herrscher über den Horizont, über die Berge steigen, also Scharen von Soldaten mit Kriegsgerät, die auf ihre Stadt zu marschieren. Und er ist der Herr von noch viel mächtigeren Herrscharen. Das soll ihnen immer wieder bewusst werden. Deshalb wird das immer wieder eingestreut. Er ist der allmächtige Gott. Und nun zu den Strafdrohungen. Die gelten natürlich speziell dieser Priesterschaft damals. Aber wir wollen speziell darauf achten, ja, erstens die Heftigkeit, die dahinter steckt, und auch die zahlreichen Mittel, die Gott in der Hand hat, um eben auch seine Ehre einzufordern. Das Erste, was er sagt, ist: So schleudere ich den Fluch gegen euch. Das ist ja Allgemeines, aber schon das "schleudere den Fluch gegen euch" drückt schon etwas von der Heftigkeit aus, die das Ganze mit sich bringt. Fluch ist jetzt natürlich kein Begriff, den man speziell einer Sache zuordnen kann, aber es lässt doch an den Fluch denken, den das mosaische Gesetz forderte bei Nicht-Einhalten, und was natürlich auch das Naheliegendste ist. Diese Worte, die ich jetzt nicht extra vorlesen werde, die am Ende von 5. Mose stehen, wo ihnen bei Nicht-Einhalten Hunger, Krieg, Tod und Verschleppung angedroht wird. Der Fluch Gottes über Nicht-Einhalten des Gesetzes. Erste Strafdrohung: Ich schleudere den Fluch gegen euch. Und verfluche eure Segenssprüche. Zweite: Hier haben wir allerdings eine Übersetzungsvariante. Denn, Gesundheit, manche Übersetzungen geben es auch wieder mit: Verfluche ich eure Segnungen. Und manche legen es dann aus mit: Das, womit ich euch gesegnet habe. Wollte ich nur sagen, falls ihr das irgendwo anders lest. Also beim einen würden quasi ihnen der Segen, der eben auf ihnen ruhte, und auch die Tempelabgaben, von denen sie lebten, ihnen genommen werden. Denn das Wort wird weiter hinten für das verwendet, Segnungen. Oder eben, wie es hier die Schlachter wiedergibt: Gott verwandelt die Segenssprüche, die sie über das Volk ausgesprochen haben, über Menschen, die zu ihnen kamen, in das genaue Gegenteil, nämlich in Fluch. Ich tendiere zum Zweiten mit den Segenssprüchen. Allerdings können wir sicher sein, beides ist zu fürchten, beides ist in Gottes Hand, und wir können auch davon ausgehen, dass beides so eingetreten ist, denn dass sie den Zehnten und die Abgaben nicht bekommen haben, steht in Kapitel 3. Dass es ihnen schlecht gehen wird, sehen wir allein schon daraus, dass er den Fluch gegen sie sendet. Und natürlich kann man sich auch nicht vorstellen, dass Gott die Segnungen, die solche Priester über das Volk aussprechen, am Ende wirklich erhören wird. Also, es ist eine Übersetzungsvariante, aber es verdreht den Sinn nicht wirklich. Zweite Strafdrohung. Zusätzlich sagt er hier noch, dass seine Strafe schon beginnt. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Er sagt: Deshalb geht es euch bis jetzt überhaupt schon so schlecht, und darüber beschweren sie sich auch. Die ganze Zeit schon ist die Ursache davon, dass sie Gott verunehren. Und dass er jetzt trotzdem nochmal diese Drohung bringt, lässt natürlich erwarten, dass es nicht besser, sondern schlechter wird, wenn sie da in ihren Wegen jetzt festhalten. Weiter geht's mit: Siehe, ich schalte euch die Saat. Wieder eine Übersetzungsvariante. Die zweite, leider, sie ist ein bisschen geballt. Die einen übersetzen: Ich schalte euch die Saat, und die anderen: Ich schalte eure Nachkommen. Und ihr könnt wahrscheinlich verstehen, wie man darauf kommt. Der Nachkomme wird ja in der Regel mit Same wiedergegeben. Also der Same, der ausgestreut wird, oder der Same, der fortgepflanzt wird. Hier tendiere ich auch zu: Ich schelte euch die Saat, weil auch die meisten Übersetzungen das so tun. Schlachter, Elberfelder, King James, Luther, eigentlich die meisten gängigen. Und auch verschiedenste Ausleger, die eben der Sprache kundig sind, bevorzugen diese Variante. Nachkommen ist dann eher in manchen englischen Übersetzungen. Auch hier kann man natürlich sagen, okay, dass sie unter Hunger leiden, lesen wir auch in Kapitel 3, also ist auf jeden Fall wahr. Und dass, wenn sie eben verflucht und aus dem Dienst gestoßen werden, dass es dann ihren Nachkommen auch nicht besonders gut gehen wird, liegt auch auf der Hand. Also es trifft sie auch wieder beides. Dritte Strafdrohung. Vierte Strafdrohung. Und will euch den Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste. Sehr bildlich ausgedrückt. Speziell damit gemeint sein wird wahrscheinlich, das Wort für Kot könnte man auch mit Unrat wiedergeben. Und das Wort wird verwendet, um die Innereien der Opfertiere zu beschreiben, die die Priester eben herausnehmen und an einem gesonderten Ort verbrennen mussten, die also unrein waren. Und dadurch macht es auch Sinn, den Kot oder den Unrat eurer Feste, denn bei den Festen wurde ja viel geopfert, dort ist viel von diesem Unrat zusammengekommen und eigentlich waren diese Feste ja der größte Ausdruck der Anbetung Gottes. Aber Gott hat ja schon im ersten Kapitel deutlich gemacht, dass er eben von diesen Festen und eben den Opfern, die dort gebracht wurden, überhaupt nicht angebetet wurde. Und er sagt ihnen damit, sie entfernen, oder das Unreine, was sie meinen wegzubringen, sie sind für ihn genauso unrein und deshalb schleudert er ihnen diese Unreinheit noch ins Gesicht. Also ein Ausdruck auf jeden Fall der größten Verunehrung. Und dann das fünfte, und man wird euch zu ihm hintragen. Das heißt, man wird sie genauso wie diese unreinen Innereien hinausbringen aus dem Tempel an einen unreinen Ort, was im Endeffekt wohl bedeutet, dass sie auf jeden Fall aus dem Dienst verstoßen werden, weil sie für Gott genauso unrein sind wie diese Innereien. Natürlich ist nicht hundertprozentig klar, wie das jetzt umgesetzt wurde, vor allem dieses, ich werfe es euch ins Gesicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Gottes Wegen entsprechen würde, dass er auf irgendeine Art und Weise tatsächlich dafür gesorgt hat, dass manche es ins Gesicht bekommen haben. Aber im Endeffekt soll es eben diese Verunehrung, die Gott über sie bringen wird, sehr bildlich zum Ausdruck bringen. Gott droht ihnen also allgemein, sie zu verfluchen. Das bedeutet, dass sie leiden werden, materiellen Mangel erfahren. Vielleicht auch, dass ihre Nachkommen dadurch schlecht gehen wird, dass sie aus ihrem Amt entfernt werden und dass sie aufs Heftigste verunehrt werden sollen. Diese Stelle hat der Autor von diesem Blatt wahrscheinlich überlesen, wenn er gesagt hat, nach 60 Jahren Bibellesen hat er nichts von einem strafenden Gott gelesen. Und dadurch ist die These auch hinfällig. Frage ist jetzt natürlich, warum straft Gott? Was muss man tun, dass man so etwas zu befürchten hat? Hat man das heute überhaupt? Und natürlich lehrt es uns auf der einen Seite, dass Gott allgemein zornig ist und dass jemand, der Gott sein Leben lang verunehrt und nicht umkehrt und Buße tut, danach in der Ewigkeit genau vor diesem Gott stehen wird, der hier so mit den Priestern umspringt. Aber die direktere Anwendung ist eigentlich daraus, dass Gott auch zeitlich straft. Und die Frage dabei ist dann natürlich, wie und warum tut Gott das? Und das ist jetzt eben der zweite Punkt, ab Vers 4 weitergehen soll. In Vers 4 nennt er nämlich seinen Grund, indem er spricht, erstens, und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, also dass ich das über euch gebracht habe, auch wenn es durch Vorsehung geschieht, es wird absolut erkennbar sein, das kommt von Gott. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe. Warum? Damit mein Bund mit Levi bestehe. Und das ist die erste Antwort auf die Frage, warum? Gott straft, um seinen Bund aufrechtzuerhalten. Und das lehrt uns etwas allgemein über Gottes Bundesverhalten und ist auch ein Punkt, an dem wir einhaken können, um auf heute anzuwenden. Denn um Anwendung aus dem Alten Testament ziehen zu können, brauchen wir auf jeden Fall eine Parallele zwischen Israel und uns. Oder die Sache ist im Wesen Gottes begründet, das immer gleich ist. Und es muss im Neuen Testament bestätigt werden. Und das haben wir hier im Endeffekt eigentlich. Denn so wie Gott damals sagt, er hat einen Bund und er wird ihn aufrechterhalten, er bleibt seinem Bund treu, so hat er das auch uns verheißen. Wir stehen quasi mit Gott im Bund, dadurch, dass wir eben durch den Glauben gerettet sind. Er hat sich verpflichtet, uns zu erretten, denn er bleibt seinem Wort treu. Aber, und das ist jetzt die Parallele, ja, Gott hat verheißen, dass, wenn ich mich zu ihm bekehre, er mir meine Schuld vergibt und weil Jesus sie getragen hat, er vergibt mir alle gegenwärtigen und zukünftigen Sünden und ich werde mit Sicherheit in den Himmel kommen. Völlig korrekt. Allerdings lehrt das Neue Testament auch, dass Gott dich seit deiner Bekehrung auch von dem Zwang der Sünde freigemacht hat, seinen Geist in dich gelegt hat und dass hinfort sein Ziel dieser Errettung ist, dass du heilig, fort und fort heilig und gerecht vor ihm wandelst, dich in das Bild seines Sohnes umzugestalten. Eine Stelle, die ich dazu lesen möchte, ist Titus 2, 11 bis 14. Dort steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also hier steht auch, dass Gott uns erlöst durch die Gnade und dass die Gnade Gottes erschienen ist, aber dass die Gnade uns in Zucht nehmen soll, dass wir die Gottlosigkeit verleugnen und dass es sein Ziel ist, sich ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Was bedeutet das nun? Dass du, wenn du weiter in Sünde lebst, dein Heil verlierst? Nein. Aber es bedeutet, dass du, wenn du wirklich gerettet bist, und ein Leben in Sünde setzt natürlich immer ein Fragezeichen hinter so eine Behauptung, aber wenn das stimmt, dass man gerettet ist und in Sünde völlig lebt, dass man sich fürchten sollte. Und das lesen wir an zwei anderen Stellen, nämlich erstens Hebräer 12, ab Vers 7. Dort steht, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Kurz zum Verständnis der Stelle. Züchtigung heißt ja allgemein erziehen, damit ist nicht nur das Schlagen gemeint, aber eben auch. Und dazu noch 1. Korinther 11, um ein Beispiel davon zu geben, wie Gott das tut. Ab Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst, hier geht es im Kontext um das Abendmahl, oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das meine ich mit das Beispiel, dass Gott wirklich in der Zeit seine Kinder straft. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so auf diese Weise, die er davor beschrieben hat, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Hier haben wir den gleichen Gedanken wie in Malachi. Gott züchtigt, um seinen Bund aufrechtzuerhalten. Gott wird seine Verheißungen an dich vollkommen aufrechterhalten und dich nicht verstoßen, aber nicht, indem er sich von dir auf der Nase herumtanzen lässt, heißt es im Endeffekt. Also, erste Antwort, warum straft Gott? Gott straft, um nicht zu verstoßen, sondern um zurechtzubringen. Und an dieser Stelle kann man auch gut das Bild von Vater und Sohn bemühen, das schon im Hebräerbrief kam und auch in Malachi oft aufblitzt. Ja, auch ein Sohn muss nicht fürchten, wenn er Mist baut, von zu Hause rausgeworfen zu werden, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Gehen wir mal von einem Jungen aus, einem 10-Jährigen. Aber trotzdem hat er sich zu fürchten vor manchen Dingen, weil er weiß, dass sein Vater trotzdem in der Lage ist, ihm Dinge aufzuerlegen, die nicht schön sind. So ist es auch bei Gott. Gott stößt die Gläubigen für keine Sünde in die Hölle, strafen kann er trotzdem. Und das ist die erste Anwendung, die wir aus diesem Text ziehen können. Natürlich sind die Priester nicht alle, ja, das macht auch den Transfer manchmal etwas schwer. Das Gleichbleibende von damals zu heute ist, dass der Gott der Gleiche ist, dass er seinem Bund gleich treu bleibt. Die Priester waren nicht alle gläubig. Und er hatte aber nicht einen Bund mit den einzelnen Personen, sondern mit der Priesterschaft als Ganzes. Und diesen Bund hält er aufrecht. Bei uns hat er einen Bund mit mir und dir persönlich und hält auch diesen Bund aufrecht und wird nicht verstoßen. So, weiter im Text. Wir haben ja noch eine kleine Schwierigkeit, die ich nur kurz eingehen möchte, nämlich ist hier vom Bund mit Levi die Rede. Und danach wird deutlich beschrieben, wie dieser Levi eben diesen Bund erfüllt hat, nämlich: Mein Bund mit ihm war Leben und Frieden und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Problem ist, wir finden in der Bibel diesen Bund mit Levi nicht. Vielmehr wurde der Stamm Levi erst viel später zur Zeit Moses ausgesondert. Deshalb bringt das ein bisschen Verständnisschwierigkeiten hier. Manche deuten es auf Pineas, dem Sohn Eleasars, also der dritten Generation nach, der zweiten Generation nach Aaron. Denn mit diesem schließt Gott auch einen Bund in 4. Mose 25, weil er für den Herrn eifert und er ist ein Beispiel für einen treuen Priester. Aber das kann eigentlich nicht sein, denn dieser Bund wurde speziell mit ihm geschlossen und gilt nicht für die ganze Priester- und Levitenschaft. Das Wahrscheinlichste ist, dass hier eben einfach der Stamm Levi personifiziert wird. Das geschieht weiter unten nochmal, denn es heißt in 2 Vers 11, Juda hat treulos gehandelt. Damit meint Gott auch nicht die Person, auch wenn das stimmt, aber er meint sie ja nicht, sondern den Stamm Juda. Aber spricht so, als wäre es eine Einzelperson. Und so ist es auch bei dem Bund mit Levi. Wenn ihr dann das gerechte Verhalten dieses Levi beschrieben wird, dann können wir davon ausgehen, dass er eben allgemein gerechte Vorbilder des Stammes aus der ersten Zeit, in der sie ihm ausgesondert wurden, meint. Dazu gehört Pineas, aber auch die Leviten allgemein wurden ausgesondert, weil sie eben am Anfang sich besonders treu zu Mose gestellt haben. Das lesen wir in 2. Mose 32, lese ich schnell vor, wo Mose vom Berg hinabkommt und die Sünde im Volk sieht. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, jeder gürtet sein Schwert um seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager, und jeder schlage seinen Bruder und seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte, und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Mose sprach: Füllt eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn, gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Also klar, in der Tat nicht für uns vorbildlich, aber es ist der Eifer, der gemeint ist. Dasselbe ist bei Pineas. Er wird ja auch, sticht ja auch dadurch hervor, dass er jemanden, der im Volk sündigt, und für diese Sünde bringt Gott ein Gericht über das Volk und er geht dann hin und bringt ihn um. In der Tat nicht vorbildlich für uns heute, aber er wird gelobt für seinen Eifer für den Herrn damals. Und das sind Beispiele, wie eben die Söhne Levis zu Beginn doch sehr vorbildlich waren in vielen Einzelfällen. Genau. Dann lesen wir hier: Mein Bund mit ihm war Leben und Frieden und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Und an dieser Stelle können wir wieder einhaken und einen allgemeinen Schluss über Gottes Bundesverhalten lernen. Ja, es stimmt, Gott straft irgendwann, wie wir davor gelesen haben, wenn man ihm konstant die Ehre verweigert. Aber es ist nicht sein Ziel, dass wir aus Furcht vor Strafe Ehrfurcht vor ihm haben und ihm gehorchen, sondern vielmehr seine Gnadengaben, die sollten uns dazu bewegen, ihn zu fürchten und gerecht vor ihm zu leben. Das sagt er hier, er gab ihm Leben und Frieden, er gab ihm den Segen, damit er ihn deshalb fürchte, damit er deshalb aus Gottes Furcht vor ihm lebt. Nicht aus Angst vor einem Diktator, sondern aus Dankbarkeit einem gnädigen Gott gegenüber. Und so ist es eben auch bei uns heute. Gott, ja, es kann auch heute sein, dass Gott, wie bei den Korinthern, tatsächlich Gläubige straft, wenn sie ihn konstant verunehren. Ich werde später noch mehr dazu sagen, wann das erst vielleicht der Fall sein könnte. Aber eigentlich will Gott uns nicht dadurch dazu bewegen, ihm treu zu sein. Der Regelfall ist eigentlich, dass er uns im Evangelium mit Segen überschüttet und wir das verstehen sollen und ihm darum gehorchen sollen, ihn darum lieben sollen, ihm aus Liebe und Dankbarkeit ehren sollen. Was hat er getan? Er hat uns erstens gute Lebensumstände gegeben, klar, aber er hat uns, dir, jede Schuld vergeben, egal wie schlimm sie war. Nicht einfach so, sondern indem er seinen geliebten Sohn gegeben hat. Gott sieht dich, Sünder, als sein Kind an. Du darfst wissen, dass alles, was hier auf Erden geschieht, zu deiner Erziehung und somit zu deinem Besten geschieht. Und du darfst die sichere Hoffnung haben, wenn die Zeit auf Erden vorbei ist, bei ihm zu sein und mit jedem Segen in den himmlischen Regionen gesegnet zu werden. Das Leben zu leben, für das du eigentlich gemacht wurdest, nämlich in Gemeinschaft mit Gott, ewig frei von Schmerz und eigener Sünde. Und das soll uns dazu bewegen, Gott zu folgen, Gott zu dienen, Gott zu ehren. Nicht Angst vor Krankheit, Tod oder was weiß ich. Dasselbe lesen wir auch in Psalm 130, Vers 4. Dort steht, habe ich vorher auch gelesen, doch bei dir ist die Vergebung, auf das man dich fürchte. Um Gottes Vergebung und Gnade willen sollen wir ihn fürchten und ihm dienen. In den folgenden Versen wird jetzt eben beschrieben, was es bedeutet, in Gottessucht vor Gott zu leben. Ich mag es schnell durchgehen. Er schreibt, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Also, wie gesagt, es geht speziell um Lehrer hier. Als Lehrer schwieg er nicht, sondern sprach das Gesetz aus, wenn es dran war. Und nichts Verkehrtes wurde auf seinem Mund gefunden. Also, wenn er dann den Mund aufgemacht hat, dann kam wirklich die ganze Wahrheit raus. Die ganze Wahrheit, denn eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Das bedeutet natürlich auch, dass er viel Eifer daran gesetzt hat, auch die Wahrheit zu studieren, denn wenn ich sie nicht kenne, kann ich sie nicht aussprechen. Er wandelte mit mir. Das ist allgemein der größte Ausdruck von Vertrautheit mit Gott. Von Henoch. Henoch wird allgemein damit beschrieben. Und er wandelte mit Gott. Daraufhin wurde er entrückt. In Frieden. Er hatte Frieden mit Gott und lehnte sich nicht gegen seine Beschlüsse auf. Und Aufrichtigkeit. Wer aufrichtig ist, ist auch ehrlich. Er stand zu dem, was er lehrte und praktizierte es auch selbst. Und das Ergebnis, viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Durch seinen allgemeinen Lebenswandel hatte er viel positiven Einfluss auf seine Mitmenschen. Und danach, in Vers 7, sagt Gott auch, warum das so wichtig ist. Der Priester ist die Lehrautorität, er gibt die Wahrheit weiter. Und das bedeutet, wenn er die Wahrheit lehrt, dann führt er Menschen zur Wahrheit, wie wir gelesen haben. Wenn er in die Irre geht, gehen auch andere in die Irre. Und ja, das müssen wir uns natürlich auch vergegenwärtigen, dass es in der Zeit ohne Buchdruck geschrieben war, wo man wirklich noch mehr vom Priester abhängig ist. Ihr habt alle eine Bibel auf dem Schoß, das war damals nicht so, wenn der Priester was verkündigt hat. Genau, trotzdem können natürlich auch heute viele Irrlehrer Menschen in die Irre führen. Und tun dies auch zu Genüge. In Vers 8 wird dann beschrieben, dass sie dem nicht entsprochen haben und was für Schuld sie damit auf sich geladen haben. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscharen. Sie waren blinde Blindenführer, wie es der Herr den Pharisäern vorwirft. Und ja, wie gesagt, natürlich hat bis zu gewissem Grad jeder von uns die Verantwortung, die Wahrheit zu kennen, zu ihr zu stehen und sie weiterzugeben, sie zu praktizieren, mit Gott zu wandeln. Aber es ist eine Sache, wenn du selber in die Irre gehst, aber es ist nochmal eine andere Sache, wenn du dich nach vorne stellst und das Falsche, was du mehr lebst, verkündigst und andere mit dir ziehst. Ich habe vorher schon versucht zu sagen, dass die ganze Predigt nicht bedeuten soll, dass Gott uns für jede Sünde direkt straft, und das wisst ihr auch, sondern dass er sehr langmütig ist, wie ein Vater, und erst dann straft, wenn es wirklich zu weit geht, wie eben ein Vater. Aber eine Sache, die schnell zu weit gehen kann, ist eben die falsche Lehre. Und das zeigt uns auch dieser Abschnitt. Die Priester sind es, die hier am stärksten und direktesten bestraft werden. Man kann es vergleichen mit, es ist eine Sache, wenn ein Vater sagt zu seinem Sohn, spiel nicht am Abgrund. Es ist eine Sache, wenn er es dann trotzdem tut, aber es ist eine andere Sache, wenn er seine kleine Schwester mit dorthin nimmt und sie auch in Gefahr bringt. Und das bringt Gott schneller dazu, sein Gericht zu bringen. In Vers 9 lesen wir dann nochmal von einer Konsequenz. Darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Also zwei Dinge. Warum taten sie das Ganze eigentlich? Sie bewahrten seine Wege nicht, sie wollten sie nicht bewahren, sie wollten nicht nach dem Gesetz handeln und sie sahen die Person an. Das heißt, sie hatten Furcht vor Menschen. Und das hat sie zu Irrlehren gemacht. Und ich denke, das ist heute nicht anders. Ich denke, dass die wenigsten sich hinstellen und sagen, so, ich werde jetzt anfangen, die Gemeinde Gottes in die Irre zu führen. Sondern entweder passt mir selbst die Wahrheit nicht und deshalb verdrehe ich sie, oder ich weiß, den anderen passt sie nicht und deshalb verdrehe ich sie. Und damals gehörten bei ihnen Dinge dazu, wie, das lesen wir auch in den Büchern Nehemia und Esra, sie erlaubten Ehen von Nichtjuden und Juden, was nach dem Gesetz verboten war. Sie tadelten nicht, dass der Sabbat gebrochen wurde. Sie ließen jeden sich von seiner Frau scheiden, der gerade Lust dazu hatte. Das kommt im Rest von Kapitel 2. Außerdem vertreten sie Gottes Wesen, indem sie sagten, Gott würde eben nicht richten und strafen. Ende von Kapitel 2. Und natürlich sind es Wahrheiten, die nicht leicht zu predigen sind. Ich meine, die Aufgabe, das damals zu tun, wäre vielleicht vergleichbar damit, dass du evangelischer Stadtpfarrer wärst und am Sonntag dich vorne hinstellen müsstest und predigen müsstest, dass Homosexualität Sünde ist und Ehen von Gläubigen und Ungläubigen auch falsch sind. Du wärst am nächsten Tag natürlich deinen Job los und wärst von deiner Gesellschaft geächtet. Und das wäre den Priestern genauso gegangen. Die wurden ja auch finanziert von den Leuten, die sie hätten tadeln müssen. Also man kann schon irgendwo nachvollziehen, was sie dazu gebracht hat, so zu handeln. Aber in dieser Situation stellt sich dann halt die Frage, wen fürchte ich mehr, Menschen oder Gott? Genau das ist es, was Gott hier einfordert. Er fordert, gefürchtet zu werden. Kapitel 1, Vers 6. Und das Ironische eigentlich gerade im letzten Vers ist, als Konsequenz hat Gott sie beim Volk verächtlich gemacht. Das heißt, sie wollten die Ehre Gottes Ansehen bei Gott gegen Ansehen bei Menschen eintauschen. Und als Strafe hat Gott ihnen beides entzogen. Sie wollten den Menschen nicht die Wahrheit predigen, weil sie von ihnen gemocht werden wollten. Und als Strafe hat Gott auch gegeben, dass auch die Menschen sie verachten. So. Was lehrt uns das Ganze nun? Ich möchte nochmal in den Prinzipien zusammenfassen, dass Gott nicht ohnmächtig ist, auch wenn er dir versprochen hat, dich nicht zu verstoßen, dass Gott jedes materielle, gesellschaftliche und gesundheitliche Wohlergehen in der Hand hat, dass Gott für seine Ehre eifert und sich deshalb nicht auf der Nase herumtanzen lässt, dass Gott zu ehren heißt, seine Wahrheit zu bewahren, zu tun und für sie einzustehen, dass Lehrer als Boten Gottes eine große Verantwortung haben, sie deshalb ein strengeres Gericht erwartet, Jakobus 3,1. Aber auch folgende Punkte dürfen nicht vergessen werden bei einem sehr negativen Text, dass Gott nicht will, dass du ihm aus Angst vor seiner Strafe, sondern aus Dankbarkeit für seine Segnungen ehrst und dienst, dass Gott ein barmherziger und langmütiger Gott ist, der uns nicht bei jeder Schwachheit und jeder Sünde schlägt, sondern uns unendlich viel durchgehen lässt, weil er Mitleid mit unserer Schwachheit hat. Das ist auch etwas, was mir in der Vorbereitung besonders wichtig geworden ist. Es ist klar, hier drin steht, dass Gott straft, und die Stellen im Neuen Testament sagen es auch. Aber wenn ich dann bei mir zurückblicke, was ich schon alles getan habe und wofür mich Gott nicht gestraft hat, kann ich nur dankbar sein für seine Langmut und seine Gnade mit mir. Und das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Natürlich ist es richtig, wenn man dann wirklich die Sünde absinkt, dass auch irgendwann der Gedanke kommt, Gott lässt sich nicht spotten, aber er ist unheimlich langmütig und gnädig mit uns. Und zu guter Letzt, wenn Gott straft, dann straft er nur zu unserem Besten. Ja, wie ich schon oft gesagt habe, ich hatte ein bisschen Angst, hier zu negativ zu werden und euch ein angsteinflößendes, schlecht furchteinflößendes Gottesbild zu vermitteln. Aber letzten Endes soll auch diese Textstelle uns Gott nicht fremd machen, sondern uns eben vor Sünde warnen, also uns eigentlich mehr in seine Nähe treiben und uns mehr dazu bringen, uns auf seine Kraft und seine Gnade zu verlassen, uns auf Christus zu verlassen, denn bei ihm ist auch die Kraft, wirklich jeder Sünde zu entgehen. Damit möchte ich schließen.